Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr auf der 102,6, die Plattform. Wie immer Montag bis Donnerstag auf dieser Welle zur gleichen Zeit. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Plattform, ja, es geht um ein Hilfsprojekt, ist die Hilfe für, ich sag mal, für geflüchtete Menschen, aber nicht nur hier in Ulm und um Ulm herum, sondern auch schon in den Ländern in Europa. Und ja, wir sprechen mit meinem Studiogast vom Projekt Firefly Hope Project, mit der Gründerin und Vereinsverantwortlichen, mit der Nathalie Kling. Nathalie, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin natürlich sehr aufgeregt, aber ich bin mir sicher, das schaffen wir.
Das schaffen wir schon. Und du wirst sehen, 10 Minuten hast du dich dann auch eingegroovt oder eingesprochen. Da funktioniert das wunderbar. Ja, damit die Hörer ein klein bisschen mehr von dir wissen, Nathalie, damit sie auch wissen, wie alles irgendwo zusammenhängt, wie du mit dem Projekt verbunden bist und überhaupt, wer du bist, was du machst, würde ich vorschlagen, wie wir es immer hier in der Plattform machen. Erzähl mal den Hörern in Kürze ein bisschen was, damit die einfach ein bisschen mehr über dich vorab wissen.
Okay, vielen Dank, würde ich versuchen. Mein Name ist Nathalie Kling und ich bin jetzt erst tatsächlich seit letzten Oktober nach Ulm gezogen. Vorher habe ich in München gewohnt, wo das Ganze dann auch angefangen hatte. Ich bin Traumapädagogin oder pädagogische Kraft und mit der Zusatzausbildung Traumapädagogin, und das hatte damals ganz gut gepasst, als ich meinen Job in München angefangen habe. Bis zum letzten Tag, ehrlich gesagt, wusste ich nicht, dass da junge Geflüchtete sind, also Minderjährige, die ohne Familie reisen. Und als ich dann dorthin gekommen bin, das war eine Wohngruppe mit jungen Geflüchteten aus verschiedenen Ländern wie Irak, Afghanistan, Syrien, Palästina, Somalia, und die haben dort zusammengewohnt und haben eben diesen langen Weg auf sich genommen und waren dann dort. Und ich hatte mich dann mit den Geschichten der Jugendlichen befasst, habe mit ihnen gearbeitet und sie über Jahre begleitet. Und natürlich bin ich dann in die Geschichten so involviert gewesen, dass sie mir dann die Fluchtgründe erzählt haben oder einfach die Route, die sie gehen müssen, was passiert ist und warum sie da sind. Und ich habe es halt einfach auf einer ganz anderen Ebene erleben dürfen. Und vor allem habe ich mich mit ihren Traumata befasst. Und das ist ja natürlich sehr schrecklich, was denen auf dem Weg passiert. Teilweise waren es noch Kinder, die 12 oder 13 sind und ohne Familie oder schon verwaiste Kinder. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr schlimm gewesen. Und das war dann auch wirklich der Türöffner, sage ich mal. Und wenn es viele mitbekommen hatten, da gab es dann irgendwann mal diese große Tragödie, wo dann die ganzen, also ich nenne es Tragödie, für manche war es vielleicht vorteilhaft, als dann die europäischen Grenzen zugemacht haben. Und da konnten die Leute nicht mehr durchkommen und waren dann auch wirklich verunglückt oder monatelang auf dem Weg irgendwo in den Wäldern. Und da ich aber in die Geschichte der Jugendlichen so involviert war, habe ich dann beschlossen, selbst als Augenzeugin sozusagen dahin zu gehen. Und das war damals in Idomeni. Einige haben es gehört, es war auch einige Wochen in den Medien, und es war an der mazedonischen Grenze in Griechenland. Da bin ich dann mit einer Freundin hin, und dort habe ich halt einfach so ein Elend gesehen, wie da Menschen in Zelten im Dreck leben müssen, und da die ganzen Hilfsprojekte oder die ganzen Helfer, die dort vor Ort waren, haben dann ganz auf die Schnelle etwas aufgebaut, um den Menschen einfach Essen und alles zu geben. Und ja, das hat einfach mein Leben damals verändert. Und nach habe ich dann angefangen, mich zuerst mit anderen Beteiligten oder Helfern mich zu engagieren. Und eines Tages habe ich dann beschlossen, selbst das Projekt zu gründen. Und Firefly Hope Project, Firefly ist ja ein Glühwürmchen. Und das heißt, wir geben irgendwie Licht. Also es ist nicht einfach nur materielle Hilfe, sondern auch mentale, die wir geben. Und also ich habe immer noch Kontakt mit Menschen von so vielen Jahren, die sagen, es ging damals nicht darum, dass sie irgendwie Schuhe bekommen haben, sondern einfach nur, dass sie gesehen werden. Und ich finde, das ist viel zu wenig in den Medien. Und das Thema allgemein mit den traumatisierten Menschen, sich abzugeben oder einfach allgemein mit Menschen, die diesen Weg gemacht haben. Also oft ist es, glaube ich, wird es anders dargestellt, oder oft ist das so, dass da immer so ein wie soll ich sagen, negativer Beigeschmack ist. Und ich möchte einfach nur, und ich danke für die Chance, heute darüber berichten.
Ja, das heißt also, über deine Arbeit, wo du dann eben Kontakt mit Menschen, die schon geflohen waren, bekommen hast, hast du einfach einen Einblick bekommen. Das hat dich so, ja, ich muss schon fast sagen, selber auch traumatisiert oder bewegt, dass du dann dich halt entschlossen hast, dann auch zu helfen. Das ist aber auf jeden Fall dann schon ein mutiger Schritt. Ich meine, du warst dann auch im Ausland, Idomeni hast du angesprochen, dann hast du quasi dann für eine gewisse Zeit auch wahrscheinlich deinen Job hier und deine, ja, sag mal, deinen geregelten Tagesablauf, dein Leben eigentlich für eine gewisse Zeit dann erstmal ruhen lassen, um dort zu helfen. Und das ist ja auch ein Schritt, der erstmal realisiert sein will, der erstmal organisiert sein will, der auch irgendwo vielleicht dann mit Hilfsorganisationen abgestimmt sein muss. Das ist ja auch nicht ganz so, naja, ich fliege mal da runter und helfe. Dann, das sind ja auch bestimmt, ja, viele Schritte, die man erstmal klären, machen muss, bevor man da vor Ort gehen kann und sagt, ich helfe, oder?
Ja, also tatsächlich habe ich meinen Vollzeitjob nicht aufgegeben. Also ich wundere mich immer noch, wie ich das alles hinbekommen habe. Ich hatte dann keine 24 Stunden am Tag, sondern ich glaube 72. Aber ich habe nach wie vor in der Wohngruppe gearbeitet und habe das die Arbeit nicht vernachlässigt, weil das einfach mein Herzblut ist. Und bin aber dann, hatte Überstunden gesammelt oder hatte die Urlaubstage gesammelt und bin dann hin. Und dadurch, dass ich gesagt habe, dass ich nur ein Projekt bin und jetzt noch kein eingetragener Verein, ist es manchmal mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, kann man sich ja vorstellen, viel Zeitaufwand und wie bekommt man Spenden, wie kommt man an Vertrauen der Menschen und das alles. Und ich habe es irgendwie hinbekommen und es seit 2016, dass ich beides managen konnte. Und ich hatte dann das ein bisschen erweitert, also nicht nur in Idomeni oder Griechenland, sondern ich bin dann auch auf die griechischen Inseln oder nach Bosnien. Also das, ja, ich glaube, ich habe es einfach gut organisieren können.
Ja, das Projekt hast du dann, bevor du dahin gereist bist, schon gegründet oder erst dann mit den Eindrücken, die du vor Ort bekommen hast, hast du dich entschlossen zu gründen? Wie genau war das von der zeitlichen Abfolge dann?
Genau, also das Idomeni, also das, was ich dort gesehen habe, hat mich wirklich da geprägt. Und ich denke, das war einige Monate später, nachdem ich einfach mit vielen Organisationen zusammengearbeitet und kooperiert habe, habe ich es irgendwann mal dann, ich kann jetzt den Monat nicht sagen, aber 2016 war das, dass ich dann das Projekt gegründet habe. Ja. Und es kam alles nach und nach.
Was ich vorher schon gefragt habe, von wegen braucht ihr bestimmt auch eine gestützte Vorbereitung, kann jetzt theoretisch, also nehmen wir mal an, jetzt sind auch Menschen, die zuhören und auch hilfsbereit sind und auch sagen, Mensch, wir wollen auch helfen, wir fliegen auch mal drunter, kann theoretisch praktisch jeder Privatier, also der jetzt nicht einen Verein hinter sich hat, der jetzt nicht einer Hilfsorganisation angehört, darunter und zum Beispiel in solchen Lagern dann unterstützen, arbeiten oder können das nur Leute, die irgendwo auch eben registriert sind, die ausgewiesen in einer Hilfsorganisation tätig sind, mit 10 Jahren erfahren, oder kann wirklich jeder, der jetzt sagt, mir geht es ans Herz, ich möchte helfen, kann der jetzt den Koffer packen und dort drunter reisen und helfen? Oder wie ist denn das eigentlich? Wie kommt man der Zugang zu so einem Lager? Die sind ja auch, glaube ich, vom Militär dann wiederum geschützt und auch die Leute können nicht beliebig rein und raus. Also um da überhaupt zu helfen, kann da jeder einfach sagen, jo, ich komme mit oder ich komme und ich helfe? Oder wie ist denn das?
Also ich denke, dass jeder auf seine Art helfen kann. Selbst wenn es Menschen einfach nicht können, die Koffer zu packen und zu gehen, weil sie Kinder haben oder weil sie schon älter sind oder krank. Aber in den vergangenen Jahren hatte ich so unfassbar viele Menschen getroffen oder die hatten mich kontaktiert, wie kann ich helfen? Die haben mir entweder dann Kleidung gespendet oder die haben mir dann Spielzeug gespendet. Oder also man kann ja auf verschiedene Weise helfen. Was ich dazu aber sagen muss ist, sollte jemand helfen wollen vor Ort, es ist immer möglich. Also damals wurden auch ganz viele Organisationen aus dem Boden gestampft, weil es einfach sehr zügig gehen musste. Die Flüchtlingswelle war so massiv, dass dann auch, und wenn die Leute dann irgendwo stecken geblieben sind, wurden einfach viele Organisationen oder Vereine oder Helfer vor Ort gegründet. Und da war es dann tatsächlich 2016 bis 2018 vielleicht leichter, weil dort ist man dann hingekommen, man hat helfen können, man hat sich irgendwo mit andocken können und dann wurde es aber immer schwieriger, zum Beispiel in die Camps zu kommen. Also da hatte ich auch Erlebnisse mit der Polizei, wo sie dann auch gesagt haben, hast du ein Registrierungspapier oder wer bist du? Und das war zum Glück dann okay, aber jetzt inzwischen ist es natürlich strenger und man muss auch irgendwelche Genehmigungen holen, das auf jeden Fall. Aber es gibt immer die Möglichkeit, dass wenn jemand sagt, er möchte helfen, da gibt's Facebook und Instagram und alle Gruppen, die suchen immer händeringend nach Volunteers, also nach den Helfern. Und wenn jemand möchte, dann kann er auch hin. Also wo es kritisch wird, wird's an der also in Bosnien und diese Länder, also da ist es dann auch oft, dass man, denke ich, auch mit der Polizei sehr aneckt. Aber Griechenland braucht, weil es einfach die Transitzone ist. Also die Leute wollen alle aus Griechenland weiterstecken, aber dort. Oder man schiebt sie wieder zurück in die Türkei und das. Also das sehr, sehr viele und es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Ich hatte immer die Hoffnung gehabt, dass es sich verbessert die nächsten Jahre, aber es hat sich leider verschlechtert.
Ja. Du hast dann, hast schon gesagt, 2016 den Verein gegründet und seither viel schon unternommen. Wie viele Menschen sind jetzt mit dir in dem Verein so ungefähr aktiv? Ist das jetzt nur eine Nathalie-Allein-Projekt-Show sozusagen oder sind da schon viele Menschen, die du auch in dem Verein mit an Bord hast oder wie muss man sich das vorstellen? Also wie viele seid ihr und wie groß, wie klein ist im Augenblick das Projekt?
Also wir haben immer auf jeden Fall ein konstantes Team von einigen Leuten. Also es ist immer so und ich habe mich immer sehr, sehr ich habe es sehr begrüßt, wenn Geflüchtete mir helfen wollten. Und ich bin dann nach Griechenland zum Beispiel gegangen, also man muss sich das so vorstellen. Ich habe dann Geflüchtete mit verschiedensprachigen Gegenden, also wie jetzt Afghanistan oder Irak oder also die Arabisch sprechenden und die haben mir dann geholfen. Also ich habe jetzt aktuell 2 Leute, die in Griechenland immer fest dabei sind, zum Beispiel bei meiner letzten Aktion, die ich gemacht habe, da waren wir in einem Camp, da waren dann an die 15 Leute. Also es ist immer unterschiedlich. Also ich habe es jetzt vorhin nicht erwähnt, aber in Afghanistan habe ich jetzt auch seit diesem Februar etwas. Also ich selbst war da noch nicht, aber dort habe ich zum Beispiel ein Team von 4 Leuten. Und das ist immer, es wechselt. Es ist immer ein Kopf und dann mehrere verschiedene Leute, die einen immer regelmäßig unterstützen.
Ja. Das Engagement ist aber ein Ehrenamtsengagement. Ich habe dich so verstanden, dass du auf jeden Fall deinen Job, also das Thema Traumaberatung oder Betreuung nach wie vor machst. Das ist dir aber eine Herzensangelegenheit, das Fire for Hope Project und das machst du dann ehrenamtlich und die übrigen, die Beteiligten dann auch zum Teil eben vor Ort ebenso. Also es ist ein ehrenamtliches Projekt, aber ihr beabsichtigt es als dann Verein in Kürze eintragen zu lassen und das ist dann auch eben ja nach allen Anforderungen eines Vereinsregisters, dann ja. Ordnungsgemäß ein Verein ist.
Ja, ich habe natürlich Leute, die hier auch in Deutschland, die mich unterstützen, also selbst wenn sie nicht mitkommen, aber die unterstützen mich, egal ob es jetzt finanziell war, also Spenden, wenn ich gesammelt habe, oder Kleidung oder Babysachen oder das kommt drauf an. Und da hatte ich mich jetzt schon umgehorcht und einige der Leute, damit wir ein Team zusammenkriegen für eine Vereinsgründung, hätte ich. Also ich brauche jetzt einfach nur ein bisschen mehr Zeit, um das zu machen.
Ist denn das überhaupt, wenn man einen Verein anmelden möchte, muss man schon mehr als eine Person sein.
Ja. Da also, müssen mehrere sein, da muss ein Vorstand sein. Also es muss ja alles ganz auf eine ganz ordentlichen, legalen Weise gemacht werden.
Ja, also insofern, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall erfüllt. Wann soll es soweit sein? Was ist so der Plan? Habt ihr da schon einen Termin im Kopf? Wann es denn den e.V. dahinter
also wenn es nach mir ginge, morgen. Aber ich denke, ich hoffe es wirklich so gegen Winter.
Ja.
Weil dann habe ich mich auch in meiner neuen Arbeit eingelebt in Ulm. Und ich hoffe gegen Winter.
Wie ist das dann hier als Verein? Habt ihr jetzt in Ulm auch schon jetzt im Sinne von irgendwo Räumlichkeiten, irgendwo eine kleine Niederlassung, wo man euch auch besuchen kann, irgendwelche Räumlichkeiten oder sowas? Seid ihr irgendwie auch visuell, also nicht nur im Internet, sondern auch visuell im Stadtbild irgendwo präsent, dass man euch findet, dass man auch irgendwo zu euch hinkommen kann? Gibt es da irgendwie was?
Nein, leider nicht. Also es war, als ich noch in München gewohnt habe, war die Räumlichkeit meine Garage und mein Keller bis zur Decke hoch. Aber es ist halt einfach... Ich bin wie so ein wandelnder Vogel und dann jetzt, aber wenn alles mit dem Verein klappt, so wie ich es mir wünsche, und dann hoffe ich, dass wir irgendwie auch dann eine Räumlichkeit haben und nicht alles in der Garage lagern muss zum Beispiel und wo wir dann auch unsere Versammlungen machen können und so. Aber das steht jetzt noch ein bisschen in der Zukunft.
Das war auch mein Gedanke, gerade natürlich, wenn es um Menschen geht, die Hilfe wollen oder brauchen und betreuen wollen, die müssen ja irgendwo auch einen Anlaufpunkt haben. Andererseits gibt es natürlich hier in der Stadt auch den einen oder anderen Kreis, auch von Personen, ob das Flüchtlingsrat ist, ob das Menschlichkeit e.V. ist, die vielleicht auch Räumlichkeiten haben, vielleicht auch mit euch dann. Ich würde da ja auch miteinander euch austauschen, Kontakt haben, vielleicht auch irgendwie unterstützen können. Ist das also gerade, die ich angesprochen habe, ich kenne ja Elena Flügel und Menschlichkeit e.V. und die Macher dahinter recht gut, die auch hier schon öfters im Radio waren oder auch im Flüchtlingsrat waren schon Menschen da. Habt ihr miteinander auch dann Austausch, dass ihr euch auch beratet? vielleicht auch mal irgendwo gegenseitig unterstützt. Ist da also auf der Ebene Connect vorhanden?
Ja, also ich bin ganz glücklich, wie es hier tatsächlich in Ulm läuft und dass ich da Anschluss gefunden habe. Und ich hatte Kontakte geknüpft. Ich bin jetzt, wir hatten also leider nur über Zoom, aber wir hatten schon die Gelegenheit, einander kennenzulernen. Oder halt, ich war da beteiligt und die Leute sind auf jeden Fall, wie soll ich sagen, auf meinem Radar. Und ich glaube, es war nicht das letzte Zoom-Meeting. Und ich hoffe, dass wir einfach irgendwann mal uns näher kennen. Also die Leute von Engagiert in Ulm haben letztes Mal zu mir gesagt, dass ich hier an der richtigen Stelle bin in Ulm. Und da bin ich ganz glücklich.
Genau, da sagen wir auch gerne Grüße. Die Mädels waren ja auch, im März bei uns in der Sendung. Ja. Und ich weiß, dass sie sich auch ganz, ganz viel Mühe geben bei dem Thema. Und also auf jeden Fall, da mit der Gruppe bist du dann auch im Austausch. Und insofern seid ihr hier in Ulm schon eine gewisse, ein vernetzter Kreis und Menschen, die sich engagieren, die helfen wollen und dann auch eben für die Geflüchteten Ansprechpartner
sind. Ja, die haben mich auch jetzt integriert also da wird eine Veranstaltung sein im Herbst und ich darf mitmachen. Also da bin ich ganz stolz drauf. Da bin ich dankbar,
Du hast ein paar Mal schon über Trauma gesprochen. Also was genau ist ein Trauma? Das sind wahrscheinlich schlimme Erfahrungen, Erinnerungen, die Menschen haben und dann auch nicht mehr loswerden. Das heißt, dann spricht man wahrscheinlich so wie ein Psychologe mit den Menschen, versucht es zu verarbeiten, oder? Was genau steckt da dahinter? Was sind Trauma oder Traumata, glaube ich, ist Plural oder Plural? Und was ist überwiegend, was die Menschen halt auf ihrer Flucht so erlebt haben, was du da eben dann auch zu hören bekommst oder worüber du mit den Menschen dann auch dann sprechen musst oder darfst oder sollst, damit die Menschen eben diese, versuchen können zu bearbeiten. Ja, zu verarbeiten.
Ja, verarbeiten. Oder halt einfach irgendwie das abzuheilen. Das Thema ist wirklich sehr wichtig. Also es war, als ich dann dort in München eben in dem Kinderheim angefangen habe, da war es mir am Anfang natürlich nicht alles so bewusst, weil man denkt dann, die Leute kommen, die sind jetzt hier in Sicherheit, aber es ist einfach sehr tragisch, was mit der Zeit alles aufbricht. Jetzt nach so vielen Jahren Erfahrung weiß ich, dass es nach circa 1,5 Jahren oder nach einem Jahr aufbricht. Also es ist wirklich so, dass man am Anfang sozusagen im Überlebensmodus ist und dann kommt man ganz lange sozusagen nicht zur Ruhe, dann kommt man zur Ruhe und irgendwann mal bricht's ein, weil dann kommt man sozusagen in die Realität an. Und da ist es auch oft so, und das ist mir auch ganz wichtig für die Geflüchteten, dass sie das wissen, aber auch für die Menschen in ihrer Umgebung, dass dann irgendwann mal das einbricht und man muss irgendwie darauf vorbereitet sein. Egal, ob man jetzt zum Beispiel ein Pädagoge ist oder einfach auch jemanden ehrenamtlich betreut oder einfach mit jemandem sich abgibt, der sozusagen traumatisiert ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns hatte ja in seinem Leben ein Trauma. Der eine wurde vielleicht fast vom Auto angefahren, der andere hatte noch irgendwas. Es gibt so viele Dinge, die passiert sind. Und bei den Geflüchteten ist es halt einfach oft so, wenn es nicht im eigenen Land war, dann war es auf der Flucht. Und ich hatte zum Beispiel irgendwann mal einen jungen Afghanen, der ist nach Deutschland gekommen, war dann schwer depressiv. Und er hatte dann gesagt, lieber wäre ich in Afghanistan gestorben, als dass ich jetzt diese Route auf mich genommen habe und dann hier in Deutschland leiden muss. Und das ist halt einfach schon, wenn man sich die Dinge bewusst macht, und deswegen habe ich das dann irgendwann mal intensiver mich damit befasst, mit diesen Traumata der Menschen, dass ich dann einfach ein ganz anderes, das ist ein Perspektivwechsel. Und da ist es ganz wichtig, dass die Bevölkerung drumherum einfach versteht, warum sich manchmal Menschen eigenartig verhalten oder warum sie sich irgendwie auf einmal abwenden oder aggressiv werden oder sich nur noch zurückziehen. Ich habe wirklich, was wirklich sehr, sehr traurig ist, einige der Jugendlichen oder einfach einige der Menschen, die ich im Laufe dieser Jahre getroffen habe oder von ihnen gehört habe, haben versucht, sich das Leben zu nehmen. Wenn man sich dann überlegt, dass man sagt, jetzt ist er doch hier schon angekommen, was stellt er sich denn jetzt so an? Aber das ist genau der falsche Ansatz. Und wenn dann jemand um sich prügelt, hat man dann, jetzt ist er hier hingekommen und ist jetzt aggressiv. Also ich möchte kein gewaltsames Verhalten entschuldigen, aber ganz oft hatte es Hintergründe oder ganz oft hatte es bestimmte Beweggründe, sage ich mal. Und was natürlich bei Trauma so ein ganz großes Problem ist, wenn Menschen es grundsätzlich ablehnen, es aufzuarbeiten, dann werden sie, es kann sich natürlich dann auf das Körperliche oder so zu einer Psychose werden oder sonst was. Und wenn es dann natürlich nicht aufgearbeitet wurde und es dann körperlich wird, also ich hatte einen Jugendlichen, der dann leider so Wahnvorstellungen entwickelt hat und sowas. Und das sind einfach Dinge, das ist das, was für ein Paket die Menschen mit sich bringen. Es ist auf der Flucht oder in dem eigenen Land oder aber auch hier. Das ist, ich sage, das ist immer der wie soll ich sagen, der Rucksack des Lebens. Jeder von uns hat etwas in seinem Rucksack, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen und das ist halt einfach das Thema der geflüchteten Menschen.
Wie ist denn das? Also zum einen, da muss man, du hast dann wahrscheinlich deine Psychologenausbildung vorher gemacht oder Trauma, um sowas zu, ja, pädagogisch zu betreuen. Was muss man da als Background haben? Wahrscheinlich Psychologie irgendwie ein bisschen wissen, also, oder einfach zuhören können und einfach ein Gefühl entwickeln oder was muss man da können oder welche Voraussetzungen, ja, muss man damit?
Also eine Psychologin bin ich nicht, aber ich habe ja eben die pädagogische Ausbildung und das ist eben eine Zusatzausbildung. Wir sind da sehr auf Trauma und da ist es halt einfach so, dass wir sehr, sehr viel in die Psychologie einsteigen, sehr in diese ganzen Abläufe oder was alles mit einem Menschen passiert und dass jedes Verhalten einen Grund hat und vor allem, dass wir dann auch sagen, wie können wir das beheben? Also diese Übererregung, in der sich ein Mensch jahrelang oder monatelang befindet, das ist einfach unerträglich. Und wie können wir da beisteuern, dass es leichter wird? Und meine Erfahrung ist einfach, dass Zeit und einfach dieses Verständnis füreinander sehr, sehr viel bringt. Ich habe traumatisierte Jugendliche betreut, die mit der Zeit wirklich heilen konnten. Aber welche, die nie eine Chance bekommen haben und besonders auch bei diesen jungen Menschen, die alleine reisen, haben sie oft nicht die Chance dazu. Und dann stürzen sie entweder in Drogen ab oder in Gewalt oder sonst irgendwas. Weil jeder Mensch braucht, also wenn man sich vorstellt, man ist getrennt von seiner Familie, man ist in einem fremden Land und dann kriegt man auch noch Hasskommentare immer wieder mal. Und dann fühlt man sich allein. Und wenn man überhaupt keinen Bezug hat, dann kann ein Mensch nicht heilen. Egal, ob es jetzt Geflüchtete sind oder auch nicht geflüchtete Menschen.
Ja, und viele haben ja nicht nur die Flucht als Trauma erlebt, sondern auch, wenn die aus Syrien zum Beispiel kommen oder aus Afghanistan oder aus anderen Kriegsgebieten, die Kriegsereignisse, die natürlich auch ganz schwer traumatisierend sind. Wie ist dann jetzt, wenn du jetzt eigentlich mit so vielen Menschen Kontakt hast, die irgendwo ja, auch die eben traumatisiert sind und ganz Schlimmes erlebt haben und erzählen. Wie ist das für dich? Ich meine, du bekommst ja ganz, ganz furchtbar viel Leid dann auch mit. Wie belastend ist das? Wie verarbeitest du selber für dich dann sowas? Mhm. Ich meine, da immer zuzuhören und dann auch gut zuzusprechen oder zu ermutigen, aber immer das irgendwie auch mitzubekommen, was die Menschen schon erlebt haben, was sie bewegt, stelle ich mir unheimlich auch belastend vor. Also immer, wie kannst du da noch auch zwischendurch mal ruhig schlafen, ohne dass es einen vielleicht auch überkommt und man denkt, oh Gott, das ist so schlimm. Und wenn man vor Ort ist, du hast Dinge auch dann auch schon gesehen. Wie bearbeitest du das dann für dich selber?
Also es ist ganz wichtig, es sich immer in Gedanken zu halten. Es ist wichtig, dass wir mitfühlen, aber nicht mitleiden, weil die Leute brauchen nicht einen weinenden Menschen. Also natürlich zusammen weinen ist ganz wichtig, das ist ja auch heilsam. Aber auch die Jugendlichen zum Beispiel in dem Heim, und die sind alles meine persönlichen Helden, das sage ich immer, die haben immer gesagt, ich möchte nicht, dass du weinst, wenn ich es dir erzähle, sondern ich möchte es einfach nur loswerden. Und das ist wichtig, dass man da ganz, ganz viel mit sich selber da im Reinen ist, mit sich selber dann auch wirklich, also das muss man trennen. Also da hast du auf jeden Fall recht, das ist ganz wichtig. Und ich habe auch viele Pädagogen gesehen, die es nicht auf die Art schaffen, die es dann so mitnimmt, dass die dann echt zugrunde gehen oder ausbrennen oder was auch immer. Und ich weiß, ich habe immer wieder auch schwache Momente, aber was mich wirklich so stabil hält, ist einfach diese Lichtmomente. Wenn ich sehe, dass es jemandem besser geht, wenn ich sehe, dass der Mensch es geschafft hat oder wenn ich sehe, dass jemand glücklich ist. Was zum Beispiel immer auch mein Satz war bei den Jugendlichen im Heim, wenn sie dann ausgezogen sind, also die waren ja zuerst vollbetreut, dann sind sie etwas größer geworden, sind ausgezogen und dann, wenn sie mich besucht haben nach einer Weile, habe ich gesagt, bist du glücklich? Und wenn sie mir sagen, sie sind glücklich, das ist das Schönste. Also das ist das schönste Gefühl. Und da vergesse ich wirklich auch oft dieses Leiden, was man so mitgemacht hatte mit denen zusammen oder was die Jungs oder die Menschen einfach mitgemacht haben. Es ist wirklich wichtig, dass man sich da abgrenzt.
Ja, du hast schon gesagt, Jugendliche. In welchem also Altersspektrum sind dann die Menschen, die Jugendlichen oder auch bis ins Erwachsenenalter, in welchem Altersbereich bewegt sich das dann die Menschen, die du ja betreust und betreut hast? Also überwiegend die ganz jungen Menschen oder auch bis ins höhere Alter oder höher als sowieso natürlich immer relativ. Also in welchem Altersspektrum bewegt sich das?
Also in der Wohngruppe, mein Vollzeitjob war, da waren junge Leute von 13 bis 18, also oder teilweise 19. Aber natürlich treffe ich in den Camps oder auf den Straßen Menschen verschiedenes Alters. Also da ist es einfach so, dass man manchmal die ganz alte Lady mit dem Rollstuhl sieht, dass man denkt, um Gottes Willen, wie hast du es hierher geschafft? Aber dann auch ganz neugeborene Babys oder die Babys, die im Camp zur Welt kommen. Also das ist alles, da sieht man alles. Mein Fokus war tatsächlich irgendwann mal, Ich bin hier viel in Thessaloniki tätig, also auf den Straßen, weil viele Menschen auf den Straßen leben müssen, dass ich auf die alleinreisenden männlichen Personen mich konzentriert habe, weil Familien haben oft dann Unterstützung, dass man sagt, man hat Kinder, man bekommt hier zu essen, man bekommt hier. Die Organisationen fokussieren sich viel auf Familien, aber auf die Alleinreisenden nicht. Und natürlich bin ich geprägt, ich weiß, die Jugendlichen, die ich im Heim betreut habe, die haben es schon geschafft, aber dann stelle ich mir vor, die jetzt noch auf der Flucht sind, die brauchen diese Unterstützung. Mhm. Und das ist, also das Alter ist einfach so. Ja.
Weil du das auch eben angesprochen hast und man hört das auch immer, dass vor allem junge Männer überwiegend dann hier auch ankommen und auch betreut werden. Dann natürlich jetzt die Frage, wo bleiben die Mädels oder die Frauen? Gehen gar nicht irgendwo, fliehen gar nicht, trauen sich das gar nicht zu oder bleiben im Kontext der Familie? Oder wie kommt es, dass überwiegend dann doch mehr jüngere Männer dann hier irgendwo kommen?
Das ist ganz toll, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist auch ein großes Thema bei uns in der Gesellschaft. Und das habe ich oft, weil ich ja eben in diesen Kreisen verkehre oder oft Aufklärung betreibe mit unseren europäischen Leuten oder mit unseren Leuten hier in Deutschland, dass man sagen muss, also die Mädchen, die alleine reisen, es gibt welche, aber man kann auf jeden Fall zu 100% fast oder also nicht zu 100%, ich will es nicht festnageln, aber dass sie auf der Flucht ganz, ganz viel Schreckliches erfahren mit Vergewaltigung und Ausrauben und alles. Das passiert ja sogar schon den jungen Männern oder den Männern. Und das ist einfach die Erklärung dazu ist, warum junge Männer häufig alleine reisen, ist einfach, man kann seine 16-jährige Schwester nicht losschicken. Das ist einfach nicht möglich. Da ist es oft so, dass man sagt, ich gehe voraus und ich hole euch nach. Und den geflüchteten Menschen wird es oft von diesen abartigen Schleppern oder von diesen ganzen Leuten, das sind ja unglaublich große kriminelle Kreise, dass denen erzählt wird, ja, nach ein paar Monaten hast dann schon dein Aufenthalt und deine Familie wird dann in Sicherheit sein. Es sind Jahre, wo die sich nicht sehen. Und leider Gottes sind diese Mädchen, die alleine reisen, sind dann oft dreifach traumatisiert, weil ihnen dann halt so schlimme Dinge passieren. Die alleinreisenden Männer, ich habe zum Beispiel einen Jungen betreut, er war 13, als er nach Deutschland gekommen ist und er hatte sogar einen Zwillingsbruder. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wie haben deine Eltern denn ausgewählt, wer jetzt geht? Weil ihr wart alle jung und warum nicht dein Zwillingsbruder? Und dann hat er gesagt, mein Zwillingsbruder ist unbeweglich und nicht stark. Ich war der Stärkste. Und stell dir mal vor, eine Familie entscheidet, jetzt schicke ich mein Kind weg und es kann sein, ich sehe es nie wieder. Und das ist oft der Beweggrund, warum junge Männer reisen, weil man sagt, ich schaffe es, aber wie viele schaffen es nicht? Oder wie abgemagert oder traumatisiert oder keine Ahnung, die dann nach Deutschland kommen, das wird halt oft dann nicht gesehen, sondern man sagt, ja, man lässt die Familie zurück und macht sich hier ein schönes Leben. Das sind alles Hintergründe, das kennt man ja oft nicht.
Mhm. Ja, das heißt, die Hoffnung derer, die fliehen, ist immer auch vielleicht manchmal falsch, aber zumindest die Hoffnung besteht, die jungen Männer gehen voraus oder die Jungs gehen voraus und holen dann Familien nach und ja, Familie und eben auch die Mädels, so hofft man eben, kommen danach. Aber was, wie du sagst, oftmals sehr schwierig ist mit Zusammenführung und auch bis zu Jahren dauern kann und natürlich wahrscheinlich dann auch wiederum zu einer gewissen, wie soll man sagen, Enttäuschung oder auch Traumatisierung, ja, das vielleicht jetzt nicht, aber auch Enttäuschung führt, weil im Prinzip dann die Menschen ja von der Familie über Jahre getrennt sind, dann stehen sie plötzlich allein, junge Leute, die gewohnt sind, in einem Familienkontext und Leben groß zu werden oder sich eben bewegen zu können. Und auf einmal sind die allein, nicht nur allein im Ausland, sondern allein eben von der Familie unter schwersten Bedingungen in Heimen mit anderen, die vielleicht im Heim auch nicht gerade die einfachsten Zeitgenossen sind. Also ja, schwierige Bedingungen auch noch hier in der fremden Umgebung mit anderen Kulturen, anderem Grundverständnis in Bezug auf Werte manches Mal. Also insofern zusätzliche Erschwerung.
Ja, auf jeden Fall. Also es bringt ein ganz großes Paket mit sich. Also es ist auch oft so, also sie reisen nicht einfach nur oft, dass sie sagen, ich gehe jetzt voraus und mache mir jetzt ein schönes Leben. Also die alleine reisen und eine Familie zurücklassen, die haben einfach die Hoffnung, irgendwann mal aus Syrien oder aus diesen ganzen Krisenländern die Familie herauszuholen. Das würde jeder tun. Wenn ich an meinen Vater denke, der würde genau das Gleiche machen, um seine Familie Sicherheit zu geben. Ich habe einige Menschen betreut, die haben nie wieder ihre Familie gesehen oder die Mutter ist dann inzwischen schon verstorben oder die Schwester oder, also das sind alles Länder, die wirken für uns so weit weg. Also es ist nicht irgendwie in der Nachbarschaft, dass man sagt, bei dem Roland war das und ich kenne ihn persönlich. Es erscheint einem so weit weg, was Afghanistan hat, Aber es sind genauso Menschenleben. Und wenn ich mir vorstelle, es würde Krieg bei uns ausbrechen, was würde unsere Familie tun? Man würde sich entweder, man hat die Möglichkeit, wir haben nur 1.000 Dollar, wer geht jetzt los? Wenn wir alle losgehen, kann sein, wir kommen um. Die Fluchtroute ist so gefährlich. Und das ist etwas, wenn da zu wenig Verständnis dafür ist, dann kommt, ich kann es verstehen, dass es den Menschen aufstößt, dass man sagt, jetzt kommen hier keine Ahnung wie viele Leute da und ich habe jetzt Angst, muss die Straßenseite wechseln, weil da so viele junge Männer stehen. Aber ich kann von der anderen Seite berichten, sie wollen einfach auch nur Frieden. Natürlich gibt es schwarze Schafe, aber die gibt es überall. Mhm. Und die Schrägen, die fallen eh auf und werden entweder abgeschoben oder kommen dann ins Gefängnis oder keine Ahnung.
Ja, Nathalie, wir sprechen gleich weiter über dieses Thema, was uns sicherlich alle irgendwo bewegt und noch auch viel zu sprechen gibt. Ah ja, genau, bevor wir Musik spielen, für die Leute, die mal nebenbei ein bisschen online gucken wollen, wo man mehr über das Projekt und über dich findet, du kannst ja mal ganz kurz die Adresse sagen, wo man euch unter welchem Begriff findet, dann können die Leute, während die Musik dann läuft, mal gucken.
Ja, natürlich. Also wir sind auf Firefly Hope Project auf Facebook zu finden. Das ist eine Seite, da könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wir haben aber auch auf YouTube, das ist jetzt ganz frisch, da habe ich ein paar Videos reingestellt und auf Instagram auch. Also Firefly Hope Project.
Vielleicht sprechen wir mal ein klein bisschen über die Länder auch in Europa, wo du zum einen mit dem Projekt aktiv bist oder auch vor Ort warst, einfach den Einblick hast und auch ein bisschen weißt, auf welchen Wege die Menschen fliehen. Erzähl uns einfach ein bisschen aus dem, was du weißt.
Ja, gerne, danke. Ja, also wie du gerade schon erwähnt hast, das sind ja wirklich viele Länder, in denen es absolut schlimm zugeht. Also oft wissen wir es auch gar nicht, in welchen afrikanischen Ländern es dann, keine Ahnung, zur Vernichtung von irgendwelchen Ethnien oder sonst was kommt. Aber Afghanistan, so viele Jahre, wie die Menschen unter der Taliban leiden, was man jetzt auch natürlich seit letzten August weiß, dass die Taliban jetzt die Regierung ist. Und also dadurch, dass ich jetzt eben da das Projekt habe in Afghanistan, spreche ich natürlich auch mit den Menschen, wie es denen jetzt geht. Und das ist einfach ein Zustand. Das ist so, als würde man in einem Horrorfilm sein und nicht aufwachen oder in einem schlimmen Albtraum sein und nicht aufwachen können. Und all das, was die Leute mir berichten, was da teilweise die Beweggründe sind oder was da teilweise für Diskriminierung stattfindet, einfach in diesen Krisenländern, das sind auch die Gründe, warum die Menschen dann es irgendwann mal nicht mehr aushalten. Das Tragische ist, weil ich jetzt eben seit Februar in Afghanistan da das Team habe und wir versuchen da zu helfen. Das ist 50% der Menschen sind einfach so sehr von der Hungersnot betroffen, weil eben die Regierung geändert hat. Die Menschen sind arbeitslos, es gibt kein Essen, die haben nicht mal 1 Euro am Tag, um sich Brot zu kaufen. Und wir sind also das Team vor Ort und ich vertraue denen, gehen dann auf die Suche nach wirklich diesen armen Menschen, wenn dann der Vater sich schämt, nach Hause zu gehen, weil er gesagt hat, ich habe heute nichts verdient. Aber wie soll er etwas verdienen, wenn die anderen einfach selbst nichts haben? Und zum Beispiel gestern habe ich erst die Geschichte, und das ist wirklich sehr tragisch. Gestern war ja das muslimische Fest, und da ist das kleine Mädchen dann bei denen zu Besuch gewesen und dann sagt sie, warum isst du nicht? Und dann hat sie gesagt, ich will nicht. Und dann haben, bis sie rausbekommen haben, es war schon 16 Uhr, das kleine Mädchen hatte noch immer nichts gegessen, weil sie gesagt hat, wir müssen uns einteilen und das Brot einmal am Tag. Und natürlich sind wir dann gleich losgestürmt und haben ihr der Familie dann Essen gegeben. Und also ich denke, man kann nie sagen, wer ist jetzt mehr betroffen, wer hat es mehr verdient, dass man ihm hilft oder welches Land. Also wenn Hunger herrscht, wenn Mord herrscht oder Diskriminierung oder einfach Tötung von Menschen ohne Grund ist, ich finde, da ist es einfach so wichtig, da ein bisschen Mitgefühl zu haben und zu sagen, es gibt nicht, wer hat es mehr verdient und wer nicht, sondern es ist einfach so ein Elend. Und wenn sie sich dann auf den Weg machen, dann müssen wir uns vorstellen, das sind dann ungefähr 3000 Kilometer über Berge, Meere und das Ganze, das ist ja wirklich, und teilweise Strecken, die sie zu Fuß zurücklegen müssen. Und zum Beispiel, das hört man ja vielleicht immer wieder, ich höre das immer wieder, weil ich da auf diesen Kanälen unterwegs bin, dass da Menschen zum Beispiel aus der Türkei ein Boot nehmen müssen, um dann auf eine griechische Insel zu gelangen und dann kommt irgendwie da ein griechisches Boot vorbei und schaukelt, damit es sinkt. Also ich will jetzt niemanden belasten, aber diese Geschichten passieren alle irgendwie so unter der Hand. Man streitet es ab. Wie viele Menschen sind schon ertrunken? Gestern habe ich einen Bericht gelesen, eine afrikanische junge Frau ist im Wald in Griechenland verhungert. Sie ist gestorben. Und sie ist einfach nur eine Fallnummer. Niemand weiß ihren Namen. Man hat nur eine Leiche gefunden. Sie ist gestorben, weil sie sich nicht getraut hatte, dass Griechenland sie jetzt also registrieren lässt, dass sie Fingerabdrücke lassen kann. Und das ist einfach, die Fluchtroute ist einfach dermaßen schrecklich. Und also, selbst wenn in Griechenland kein Krieg ist, die Menschen, die Griechenland erreicht haben, sind dann schon so fertig und dann müssen sie auch noch jahrelang irgendwie in Zelte oder in Containern ausharren, weil sie entweder abgelehnt werden, weil sie ein Pakistaner sind und kein anderer. Und das sind einfach, das wird so in Klassen unterschieden. Und dann, also Gott sei Dank gibt's Leute, die zum Beispiel aus Syrien, die werden anerkannt. Aber, und das gönne ich denen auch. Aber es ist halt einfach so eine Tragik dahinter. Und Menschen, die nach Jahren immer noch da sind. Und ich hatte jemanden, der ist ein ganz wunderbarer Freund von mir inzwischen. Er ist aus Marokko und er hatte seine Gründe. Marokko gilt aber als ein sicheres Herkunftsland. Das bedeutet, er wird in keinem europäischen Land irgendwie einen Aufenthalt bekommen. Und er hat auf der Straße gelebt, 2 Jahre. Und als ich dort war, hat er mir dann geholfen. Er ist der wunderbarste Mensch. Er ist so schlau und er kann so vieles. Er ist ein studierter Mensch. Er konnte aber dort nicht bleiben wegen Konflikten und ist irgendwie jetzt umhergewandert. Jahrelang war er einfach, wenn die Polizei ihn schnappt, weil die auf der Straße sind, die sind ja nicht mehr registriert und wird abgeschoben, sofort, ohne zu fragen, und wie geht's, und bist du krank, bist du gesund? Ja. Und das ist, es passiert an den Grenzen, nicht nur in Griechenland, es passiert an den Grenzen überall. Und ich war auch in Bosnien gewesen, das war dann auch im Winter, und man hat die Leute aus der Stadt heraus auf eine Müllhalde gebracht. Eine frühere Müllhalde, die irgendwo im Wald war und man durfte ihnen kein Essen, man durfte ihnen kein Trinken vorbeibringen und dort haben sie dann ausgeharrt. Ich will mir nicht vorstellen, wie viele Leichen irgendwo in den Wäldern an den Grenzen liegen und das ist einfach schrecklich.
Ja, ja. Du hast vorher ja auch das Camp in Griechenland, Idomeni, angesprochen. Das existiert ja, glaube ich, bis heute. Ne? Also das ist ja in der Form, auch wie du es vor Jahren schon gesehen hast, nach wie vor existent. Das sind Menschen auch aus Syrien überwiegend oder von wo kommen die Menschen, oder auch aus Afghanistan? Also gerade dieses Lager beispielsweise, was du da auch kennst, aus welchen Ländern sind die Menschen überwiegend?
Also dieses Lager da an den Gleisen, wie man die Bilder kennt. Ja. Also man kann es auch googeln, da kommt ein Idomeni, da kommt sofort raus. Mhm. Das gibt's so nicht. Also der Bahnhof musste ja auch irgendwann mal dann wieder, ja. So die Gleise mussten freigeräumt werden. Man hat die Leute dann auch tatsächlich, einen Tag, nachdem ich abgereist bin, gab es einen Riesenaufruhr mit Tränengas und allem, hat man die Leute dann angefangen zu evakuieren und zu verteilen. Also es gibt sehr, sehr viele, ich kann es gar nicht zählen, wie viele Camps auf den Inseln oder auf dem Festland. Und da sind Menschen natürlich aus Afghanistan, Syrien, Irak, Somalia, ja. Eritrea. Kamerun hatte vor einigen Jahren eine ganz große Krise. Davon hört man auch überhaupt nichts in den Medien. Da wurden dann englischsprachige Menschen irgendwie verfolgt. Dann gibt's welche auch eben aus Kamerun, also aus Westafrika dann. Und Palästina kennen wir auch, die Situation. Das ist ja jahrelang die Unterdrückung und das Ganze. Und das sind die Menschen, die dann dort vor Ort sind. Und ja.
Mhm. Das heißt, in Griechenland sind inzwischen an vielen anderen Orten, das sind nicht nur 1, 2, 3 große Lager, sondern die sind irgendwo in verschiedensten Orten, an verschiedenen Stellen. Und ich glaube, zum Teil sind die Menschen da ja schon, wie du auch angedeutet hast, jahrelang inzwischen. Mhm. Und ohne gewisse Perspektive, wie es eigentlich auch weitergeht, wo man auch nicht weiß,
ja, also es ist,
was folgt.
Ich war selbst in Chios und in Samos.
Ja.
Das sind die 2 Inseln. Also man kennt es auch von den Medien, Lesbos davon haben. Man hat auch einige, als das Moria-Camp abgebrannt ist, einige Leute evakuiert von dort. Ich selber bin aber nicht in Lesbos gewesen, weil da ist einfach die Struktur von den Hilfsorganisationen besser. Ich war in Chios und Samos. Mit der Zeit haben die griechische Regierung die Leute versucht, von den Inseln aufs Festland zu evakuieren. Also wenn die dann ein Papier erhalten, werden sie dann sozusagen aufs Festland geschickt. Und jetzt tummeln sie sich halt entweder in den Parks oder in irgendwelchen. Wenn sie Glück haben, findet jemand einen Job. Aber dazu muss man anerkannt sein. Griechenland, die finanzielle Situation Situation kennen wir auch. Das heißt, selbst die Griechen finden keinen Job. Das heißt, ein Geflüchteter wird dann in der Kette ganz unten sein. Das heißt, das ist eine ganz schlimme Verkettung von verschiedenen missratenen Umständen oder einfach Missständen. Und ich habe jetzt zum Beispiel, als wir letzten Herbst verteilt haben auf der Straße, da waren auch Griechische. Also es sind wirklich auch Leute, die durch die Regierung oder einfach die finanzielle Situation in Griechenland, selbst die griechischen Menschen waren auf der Straße als Bettler unterwegs. Und das ist halt einfach, Griechenland ist nicht der Ort, der die Flüchtlingskrise beheben kann. Da ist es einfach nur so, man hat manchmal das Gefühl, und ich will nicht gehässig klingen, dass man sagt, um Gottes Willen, zum Glück nicht bei uns, dann ist es halt dort. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt einfach, mir tut Griechenland leid auf der einen Weise, aber auf der anderen Weise ist das einfach so, sie könnten es besser machen. Und da, wenn ich die Menschen auf der Straße sehe, also Entschuldigung, seit 2016 bis heute, es gibt keine Veränderung. Und dann werden Leute in Zwickmühlen gesteckt. Du bist zwar jetzt anerkannt, die werden aber alle Leistungen gestrichen, sobald du anerkannt bist. Such den Job, nur eine Wohnung. Wie geht das? Also letztes Mal hat mir ein verzweifelter Vater aus Thessaloniki eine Nachricht geschickt. Wir fliegen nächste Woche aus der Wohnung. Wir werden sterben. Also wenn man solche Nachrichten dann bekommt, das ist dann schon tragisch.
Mhm. Nathalie, jetzt haben wir schon eine ganze Menge über dein Projekt, deine Aktivität erfahren. Zeit geht schon irgendwo rasend, so irgendwo Richtung Ende, aber wir müssen unbedingt auch noch ein bisschen weiterschauen. Eine Frage, du hast bei den Ländern, die ihr auch betreut oder auch im Fokus habt, unter anderem aber auch Bosnien und Serbien erwähnt, sind das dann auch Menschen, die nach dem Konflikt, der in den 90er Jahren irgendwo zwischen den Ländern irgendwo stattgefunden hat, irgendwo stand, oder wie weit ist der Hilfsbedarf auch in diesen Ländern, also die ja nicht ganz allzu weit von uns weg sind und sogar auch als Urlaubsländer dann heute noch besucht werden hier von Ullmann und von vielen Menschen.
Ja also apropos Urlaubsländer, also ich glaube, ich werde nie wieder die Urlaubsländer so an sich genauso in dem gleichen Blick betrachten wie früher. Aber auf jeden Fall, also als ich in Bosnien war, das ist für die Bosnier, für die Bosnier selbst, die Einheimischen, ist natürlich die Situation auch sehr, sehr schwer. Also ich habe dort immer noch teilweise ganz durchschossene Häuser und sowas gesehen. Also die Leute, die irgendwie schon in dem Alter waren, die das mitbekommen haben, haben es ja mitbekommen, wie das damals war. Und die Fluchtroute ist von den Menschen, die die ganzen Länder aus der Türkei und aus diesen ganzen, also die wollen ja durch Griechenland weiter nach Mazedonien, und einige gehen dann nach Albanien, einige gehen dann Richtung Bosnien. Das sind Geflüchtete, die dort feststecken. Also das heißt, die Geflüchteten, die ich vorhin erwähnt habe, gemischt mit dem armen Volk aus Bosnien. Und dann ist natürlich die Situation am Brennen. Was ich aber zum Beispiel Schönes gehört habe, ist, dass viele bosnische Einheimische sehr hilfsbereit sind. Dass sie zum Beispiel da rausfahren in die Wälder und den Menschen Essen bringen und sowas, weil die wissen, dass die dort feststecken. Die Gewalt an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien ist sehr hoch. Und die kroatische Polizei streitet es tatsächlich ab, aber es gibt sehr, sehr viel Gewalt und sie zerstören dann zum Beispiel die Telefone und lassen die Leute sich ausziehen und nur in Unterhose wieder zurück über die Grenze laufen und sowas. Und wie du gesagt hast, Urlaubsländer. Und wenn man aber das von der anderen Perspektive betrachtet, es sind überall Menschen, die dort alles andere wie Urlaub machen.
Ja. Griechenland natürlich genauso, fliegen auch Menschen, ich höre auch von Menschen, die sagen, ach, wir fliegen auf die Insel so und so. Auf der anderen Seite ist das ein Land, wo man eben genau Menschen, denen es ganz schlecht geht, begegnet. Und ich muss sagen, auch ich mich schlecht fühlen würde, als Tourist jetzt da zu spazieren, wenn nebenan dann, was weiß ich, die Lage sind, wo die Menschen untergebracht sind, denen es eben ganz schlecht geht. Also es ist ein bisschen schwierig. Andererseits könnte man natürlich argumentieren, bringt dann den Ländern Geld, wenn die Touristen kommen, die können dann den geflüchteten Menschen auch wieder vielleicht besser helfen. Also insofern natürlich vielleicht auch doch ein Punkt, wo man sagen kann, es ist nicht ganz, wie soll man sagen, nur schlecht, wenn man dann da hinfliegt und dort schaut. Ja, also auf jeden Fall ganz viel irgendwo Leid, irgendwo was da ist. Eine Frage noch ist, wie ist momentan auch insbesondere in Ulm der Zugang von geflüchteten Menschen? Man hört jetzt da relativ nicht mehr so viel klar, wir kriegen mit, es kommen gerade Menschen aus der Ukraine, gibt sehr, sehr viele natürlich, die auch dort fliehen und auch noch in Bewegung auch noch oder eben in Bewegung sind und auch nach Ulm gekommen sind. Wie ist denn an sich sonst die Situation nach Ulm? Wie viele Menschen kommen denn aktuell so in den letzten Wochen, Monaten, halben Jahr?
Also tatsächlich weiß ich über Ulm, oder muss ich jetzt ehrlich sagen, nicht so viel. Ich weiß nur, weil ich selber da auch involviert bin, dass ukrainische Menschen auf jeden Fall aufgenommen wurden. Aber ich glaube jetzt nicht so viel wie zum Beispiel Berlin. Viele sind in die großen Städte gegangen. Ich weiß aber also von einigen Flüchtlingsheimen, die hier sind, also die Heime in den Geflüchteten, da bin ich, also ich sage ja, ich habe ja dann schon ein Auge entwickelt. Und ich glaube, dass Ulm die Menschen ganz gut integriert. Und auch zum Beispiel, wo ich mit den Damen gesprochen habe, dass die, wo dann so viel angeboten wird und sowas, und man darf sich dann wenden mit irgendwelchen Unterlagen oder man darf irgendwie einfach nur für ein Sprachcafé kommen oder so. Also ich denke, dass Ulm ganz gut aufgestellt ist. Aber eine Zahl kann ich jetzt nicht sagen. Also da müsste ich mich einlesen, aber da bin ich wahrscheinlich einfach noch viel zu frisch und hatte dann, ja, ich weiß aber, dass die Bewegung auf jeden Fall innerhalb Deutschlands ist. Also ich weiß auch, dass irgendwann mal, als im Süden von Deutschland dann die ganze Flüchtlingswelle war, hat man dann viele in den Norden verschoben. Also viele Leute, die haben einen Transfer gekriegt in den Norden. Jetzt weiß ich aber auch, dass wieder in den Süden welche einen Transfer kriegen. Das ist auch so ein komplexes Thema mit diesen ganzen, die hier das System in Deutschland.
Ja. Nur wollt ihr und werdet ihr einen Verein gründen? Habt ihr irgendwie dann Ziele, was ihr dann schwerpunktmäßig irgendwie vielleicht aufbauen wollt, ausbauen wollt, oder wie dann eure Aktivitäten? Ich nehme an, dass dann der Verein ja auch irgendwo Zuwachs an, also an Leuten bekommen wird, was ihr dann vertieft irgendwie machen wollt, wie ihr euch dann aufstellen wollt. Hast du da irgendwie bestimmt ja auch eine Strategie, sage ich mal?
Ja, also ich möchte auf jeden Fall weiterhin unbedingt materielle Hilfe geben. Also das wird dann, also das ist immer, wie gesagt, die Frage mit den Spenden. Also das ist, also wenn die Leute mir vertrauen, da habe ich regelmäßige dann Spenden, die ich tatsächlich dann nur 100% für die Menschen, denen wir helfen, benutze, also nicht für mich oder sonst irgendwas, das ist ja alles ehrenamtlich. Ich möchte, wenn ich die Chance habe, mich wirklich viel auf Trauma auch fokussieren, wo man dann auch sagt, man hat die Möglichkeit, dort Anschluss zu finden, und jemand, der sich total schämt, weil er jetzt schon wieder irgendwie keine Ahnung, nicht einzuordnende Gefühle hat, dass er weiß, es gibt einen Ansprechpartner oder einen Ansprechraum dafür oder sowas. Das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, wenn wir mehr Bewusstsein dafür schaffen und wenn mehr Menschen irgendwie zusammenkommen und sagen, wir können jetzt einfach nur eine halbe Stunde sitzen und schweigen, ich akzeptiere dich, wie du bist, egal aus welchem Land du kommst, das ist, denke ich, ganz wichtig. Und also die mentale und die materielle Hilfe zu verbinden, das ist einfach wichtig.
Mhm. Ja, aber ihr wollt auch und werdet auch dann vor Ort weitergehen, also Menschen dann auch vor Ort in den Lagern, die dort festsitzen, betreuen. Also das ist zum einen dann hier vor Ort Betreuung, was Traumata angeht, zum anderen aber auch vor Ort.
Ja, ja, genau. Also ich habe, wer auf meine Seite schaut oder halt einfach da ein bisschen rumstöbert, sieht, dass ich da viele auf das Thema bezogen, viele Dinge auch poste oder viele Sachen auch da erwähne, und das möchte ich einfach vertiefen. Mhm. Und also vor Ort in den Krisengebieten sozusagen, aber auch hier, wenn wir die Chance haben.
Ja. Und die Vision, also irgendwo später dann noch eine, also im Sinne wie eine Hilfs irgendwie, ja, so eine Gruppe irgendwie zu gründen oder also das noch auszubauen, erstmal nicht, oder? Also Traumata im Wesentlichen als Mission oder als Ziel. Also jetzt nicht, dass man wie eine Hilfsgesellschaft dann mit allen möglichen ja, anderen Themenprojekten dann.
Doch, unbedingt. Also ich bin da total offen für alles, was sich da ergibt. Also wenn wir, also wir wissen ja, was unser Fokus ist, und wenn da Leute, die, also ich sage immer, dass wir zusammen stärker sind, und wenn da irgendwie Leute kooperieren und sich da was ergibt oder sowas, da bin ich immer ganz offen. Also wie gesagt, ich hoffe einfach nur auf die nahe Zukunft, dass da sich da mehr Türen öffnen.
Das war auch gerade der Punkt. Also Kooperation mit anderen großen Gesellschaften, wir haben Ärzte ohne Grenzen vorher genannt zum Beispiel, sind dort immer möglich. Das heißt, die einen machen vielleicht eine medizinische Seite überwiegend, die anderen machen vielleicht eine materielle Seite unterstützen. Und ihr würdet aber schwerpunktmäßig auf Traumata, also auf betreuender Seite dann irgendwo dann euer Engagement sehen.
Ja, unter anderem auf jeden Fall, ja.
Mhm. Ja. Und in Ulm, also wenn ihr dann gegründet seid, wird man euch irgendwo dann auch besuchen können, irgendwo hofft ihr auf jeden Fall dann persönlich dann auch mal sprechen können. Ja. Wenn jetzt hier Leute in Ulm konkret jetzt zu euch kommen wollen, unterstützen wollen, in irgendeiner Weise zum Beispiel dann auch mit Menschen im Sinne, wie du es machst, Traumata-Behandlung, sich mit denen unterhalten wollen, wie wendet man sich dann an euch? Dich irgendwie anrufen über Facebook oder?
Ja, also ich habe ja diese Plattform vorhin genannt und auch die E-Mail-Adresse ist dort. Also wir antworten eigentlich recht zügig, und da gibt's Leute, die dann irgendwie eine Anfrage schicken und sagen, da ich habe jemanden, den ich betreue, ich komme da jetzt nicht weiter, oder jemand wie vorhin aus Afghanistan meldet sich und sagt dann, also spricht irgendein Thema an. Also es, man findet ja immer Wege. Hm. Und natürlich ist es immer so, dass wir händeringend nach, nach finanzieller Unterstützung suchen. Und auch natürlich, also ja, je mehr Leute uns kennen, umso besser ist es natürlich. Mhm. Weil dann können wir mehr bewegen.
Ja, wie ist es, ihr wartet, das war mal eine Zeit lang auch das Thema, es wurden Übersetzer gesucht, also das waren gerade aus dem Umfeld von Larissa und Maike, die du neulich angesprochen hast mit dem Ehrenamtlichen, da wurden, glaube ich, auch noch immer für Ukraine, glaube ich, ja, Menschen, die übersetzen können, gesucht. Ist das noch aktuell?
Ja, also ich denke, die werden tatsächlich jetzt immer häufiger gesucht und ja. Menschen, die verschiedene Sprachen kennen, ich finde, man sollte wirklich da immer diese Chance den Leuten bieten, dass sie ihre sozusagen Sprachen da anbieten können, also mhm. Übersetzertätigkeiten und so, ja.
Ja. Wir wollen uns weiter begleiten, dann auf jeden Fall euch die Daumen drücken, dass das alles gut läuft und Vereinsgründung stattfinden kann und ja. Wir dann vielleicht irgendwann in ein oder zwei Jahren oder auch kürzer, gerne euch mal wieder dann im Studio begrüßen können. Ich glaube, für heute sind wir dann auch mit dem Thema durch. Es sei denn, wir hätten jetzt was Wichtiges vergessen, was du unbedingt noch loswerden willst, aber wahrscheinlich gemäß deinem Zettel hätten wir alles.
Ja, natürlich. Nein, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Die Stunde ist echt schnell vergangen. Also gerne dürfen die Leute, die sich dafür interessiert haben, was wir jetzt besprochen haben, draufschauen auf die Seiten und ja, bei Bedarf kontaktieren.
Alles klar. Nathalie, Dankeschön. Es ist 16:59, 32. Es bleibt mir nur, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du da warst. Mein Name ist Michael Trost und Moderation aus dem Studio 1. Um 17 Uhr geht es hier weiter. Und ich sage vielen Dank, tschüss und bis bald.
Danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.